Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid, dass wir miteinander den Muttertag feiern dürfen. Das ist auch so ein Moment, wo man zurückdenkt, wo man selber noch ein Kind war, wie man da so ein bisschen am Sonntag am Morgen geschaut hat, dass es der Mami gut geht und man das Morgenbrot gemacht hat und selber pflückte Sträusli angestellt hat und dann hat sie ja sich nicht dürfen betätigen in der Küche. Und nachher hat man sich ein Jahr lang erholen von diesem strengen Tag, bis dann wieder Muttertag geworden ist. Ja, und ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen von einer Mutter, die ganz wichtig geworden ist für ihr eigenes Land, sogar für das ganze Land, nämlich die Hanna. Für die Hanna. Die Hanna, sie hat in Israel gelebt und sie hat eigentlich lange Zeit eine schwere Phase gehabt in ihrem Leben. Ich erzähle euch jetzt dann noch warum. Sie war mit dem Elkana geheiratet und sie haben in Rama gelebt. Und zwar zu der Zeit, wo es in Israel noch keine Könige hat, sondern es Richter gehabt, die das Land geführt hat. Und es war so, dass der Elkana nicht nur die Hanna zur Frau gehabt, sondern auch noch Penina. Das ist für uns ein bisschen komisch. Zu der Zeit war das noch recht üblich, dass ein Mann mehr als eine Frau hatte, obwohl sie in der Bibel eigentlich gar nicht vorgesehen war. Der Elkana war ein gläubiger Mann und er ist jedes Jahr auf Silo gereist. Es ist ein Ort, der nicht so weit weg war. Da war Rama, da Silo und da haben wir noch das Segen Nezareth. Der Tim hat mich gefragt, was das für ein Tümpel sei. Das ist ein recht grosser See in Wirklichkeit. Der ist riesig. Und die sind da immer raufgereist, da jedes Jahr einmal. Und sie haben dort auch Opfer gebracht in der Stiftshütte. Und die Stiftshütte, das war das Zelt, das hat so ausgesehen, das Zelt. Das hat ja Israel bekommen, wo sie in die Wüste gewandert sind. Das ist ein portables Zelt. Und da drin war die Bundeslade, da vorne ein Altar, da hat man Tier geopfert. Und in Silo ist dann das gestanden. Aber da war es nicht mehr so klassisch wie jetzt hier auf dem Bild, sondern es hat wie ein Gebäude drumherum gehabt. Aber nicht der Tempel von Salomo, das war dann etwas anderes. Es war eine Zwischenform und darum hat man dann manchmal auch Tempel gesagt, dann in Silo. Obwohl es eigentlich noch nicht der richtige Tempel war. Und dort ist die Familie von Elkana gegangen, jedes Jahr einmal, und sie haben dort Opfer gebracht. Und zwar für sich selber hat er das gemacht, für seine Frauen und für seine Kinder. Und zwar genau so, wie es der Mose auch gesagt hat, soll man es machen. Nämlich, er hat dabei bestimmte Teile vom Tier, also hat das Tier dann natürlich geopfert, er hat es geschlachtet, und bestimmte Teile vom Tier und das Blut sind dann auf dem Altar verbrannt worden. Und das Fleisch hat man gekocht, also übrigens kommt es immer davon, bei welchem Opfer, sind alle unterschiedlich, aber das Dankopfer war dann so gewesen. Und das Fleisch hat man dann eigentlich gekocht und ein Teil hat den Priester bekommen und ein Teil hat dann die Familie gegessen miteinander. Hat das genossen, das Fest gemacht eigentlich daraus. Man hat sich dann im Kreis von der Familie zusammengesetzt und hat das Fleisch von dem Opfertier hat man dann verspissen und hat es genossen. Und jedes Jahr ist also die Familie Elkana dort angereist und hat das so gemacht. Aber jedes Jahr beim Essen war etwas komisch gewesen. Nämlich immer dann, wenn der Elkana das Fleisch verteilt hat, oder er ist so drunter, seine Familie, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hatte, hat er da etwas gegeben, einem Bub hat er etwas gegeben, und dann einem Mädchen, einem anderen Bub, und dann seiner Frau, der Penina, und dann der Hanna. Und der Hanna hat er doppelt so viel gegeben wie der Penina. Das Doppelte. Und das ist ja schon ein bisschen speziell, oder? Ist das nicht ungerecht? Ich meine, stell dir mal vor, Simon, wenn Ina immer das Doppelte bekommt vom Dessert als du, dann hättest du Freude. Dann wärst du nicht so glücklich, oder? Immer das mega klasse, ein feines Glas und du so ein kleines Stünkeli. Also ich meine, bei uns daheim gibt es schon bei kleineren Sachen ein riesiges Schrei. Wenn dann jemand 5 mm mehr Orangensaft im Glas hat als der andere, geht es gar nicht, oder? Dann muss man das den Maßstab holen. Genau. Auf jeden Fall war das dann so, dass Hanna immer doppelt so viel bekommen hat. Und kein Wunder, dass Penina eifersüchtig geworden ist. Also, das erstaunt uns ja wirklich nicht. Und Penina hat dann angefangen, was zu machen? Sie hat angefangen, Hanna zu hänseln. Sie hat sie angefangen, necken und plagen und hat sie einfach, ist gemein gewesen zu einer. Und sie hat ganz kräftige Waffen gehabt auch. weil Hanna nicht fruchtbar war. Sie hat kein Kind bekommen. Und Penina schon. Und dann ist Penina gekommen und gesagt, was bist du für eine Frau? Du hast ja gar kein Kind, bist ja gar keine rechte Frau. Und hat sie richtig gemein runtergemacht. So, dass es der Hanna wirklich ganz, ganz schlecht gegangen ist. Weil im Alten Testament ist Kinderlosigkeit, das ist eigentlich ein Zeichen gewesen für die Strafe von Gott. Die Hanna hat das Gefühl gehabt, sie ist gestraft von Gott, dass sie kein Kind bekommt. Und umgekehrt hat man gesagt, ja, wenn man viele Kinder hat, ist das ein Segen. Gott hat dich gern und das ist gut. Und darum ist der Hanna sowieso schon mies gegangen. Sie hat sich auch weniger wert gefühlt. Und wahrscheinlich hat sie Gott auch manchmal gefragt, du Gott, wieso komme ich kein Kind über? Habe ich irgendetwas gemacht? Also, sie hat sich wie an den Rand gestellt gefühlt. Und genau das hat Penina ausgenutzt und hat in den Wunden gestochert und sie ausgelacht und fertig gemacht. Das war ungemein. Und so ist das jährliche Festereignis für Hanna zur Qual geworden. Es ist ganz schlimm geworden für sie. Sie war jeweils am Boden zerstört gewesen. Und wir lesen in der Bibel, sie hat brüllt amigs und hat eben nichts von dem Fleisch gegessen. Dann. Und sie ist also jedes Mal in eine Familienkrise ausgeartet. Und einmal hat es Hanna nicht mehr ausgehalten. Und sie ist dann in den Vorhof gegangen, von dem Tempel, also von der Stiftshütte, die wir gesehen haben, und hat Gott in die ganze Not ausbreitet. Sie hat ganz lang gebetet und sie hatte ganz viel zu erzählen gehabt und abzuladen gehabt. Und sie hat brüllt und hat gebetet und hat Gott gebeten, dass er ihr doch ein Kind gebe. Also konkret hat sie um einen Sohn gefleht, dass Gott ihr doch einen Sohn würde schenken. Und dabei hat sie Gott etwas versprochen. Etwas Besonderes. Wissen, Kinder, wissen ihr was? Noah, weißt du, was versprochen? Genau. Dass sie würde, wenn dann sie das Kind überkommt, einen Sohn, dann würde sie das eigentlich in den Tempel bringen und Gott zur Verfügung stellen. Dass Gott, also das Kind dann für Gott da ist. Genau, Noah. Und der Hanna ist also schlecht gegangen. Also man sieht es da ein bisschen. Und ich habe gedacht, eigentlich geht es uns doch manchmal auch so. Oder nicht? Geht es manchmal auch so, Kinder? Dass es einem einfach schlecht geht, man ist traurig. Und wisst ihr, jetzt könnten wir es doch gleich machen wie die Hanna. Statt nur traurig sein und brüllen, könnte man doch jetzt auch vor Jesus kommen und ihm das, die Sachen sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ich mache das manchmal auch. Ich würde empfehlen, dass er mal dann, wenn es euch so geht, ins Zimmer reingeht, die Türe zu, man kann sogar vor dem Bett runterknündeln, dass man merkt, dass man jetzt wirklich betet und sagt, Jesus, du siehst, jetzt, mir geht es so mies, ich finde es so nicht gut. Und was jetzt der Babi wieder gemacht hat, das ist nicht richtig, wenn das überhaupt mal vorkommt, aber es soll es schon geben. Und dann kann man das Jesus abladen. Und nur schon das hilft einem ein bisschen. Aber jetzt haben wir nämlich noch ein Problem, das muss ich auch noch sagen. Nämlich wir Menschen, wir sind durch unsere schlechten Taten von Gott getrennt. Also wir haben wie keinen Zugang zu Gott. Das ist wie zu. Und darum hört Gott unsere Gebete gar nicht. Von Grund auf. Das war beim Elkanah und der Hanna auch so gewesen. Darum haben sie ja auf Silo reisen und dann Opfer bringen. Sündopfer unter anderem. Damit die Gemeinschaft zu Gott wieder da war. Und wir haben auch schon etwas gemerkt. Müssen wir eigentlich auch noch Tiere opfern? Wir nicht, gell? Warum eigentlich nicht? Eliane? Ganz genau. Weil Jesus ja für uns schon Sündopfer geworden ist, wo ein für alle Mal gilt. Und das, er hat ja eigentlich all die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Das ist passiert, als er am Kreuz gestorben ist. Aber wisst ihr, was schöner ist, dass Jesus auferstanden ist, am dritten Tag. Und dass der Jesus jetzt uns ein riesiges Geschenk anbietet. Nämlich, dass er uns möchte Vergebung schenken von unserer Schuld. Und das ist etwas Megamäßiges. Und ich denke, Kinder sind ja eigentlich das Paradebeispiel, wie man mit Geschenk umgeht. Oder? Ihr seid auch gut im Geschenk annehmen, glaube ich mal. Ihr scheint ja nicht, um ein Geschenk annehmen, oder? Und ich wüsste genau, wenn man ein Geschenk überkommt, dann muss man das auspacken. Selbstverständlich. Und bei dem Geschenk, das Jesus uns anbietet, ist es genau gleich. Wir müssen es annehmen, müssen es auspacken. Und wie packt man dann das Geschenk aus, wie es anbietet? Das ist eigentlich recht einfach. und auf der anderen Seite wieder schwer. Wir müssen Jesus in einem Gebet sagen, was wir für schlechte Sachen gemacht haben. Was nicht gut war in unserem Leben. Wir müssen dazu stehen und sie ihm ausbreiten. Und dann schimpft er eben nicht, sondern dann vergibt er uns. Und er reinigt uns total. Aber da kommt noch etwas. Dann müssen wir Jesus einladen. Komm bitte in mein Leben rein. Und wenn wir das machen, dann kommt Gott und nimmt in deinem Leben Wohnung. Also sogar schon als kleines Kind ist Gott bereit, in dir Wohnung zu nehmen. Stell dir das mal vor, dann lebt er in dir. Und er macht dich zu einem Kind vom lebendigen Gott. Und dann hört er jedes Gebet, wo du betest. Jedes Gebet hört Gott. Und ich glaube, gerade Kindergebet haben eine besondere Kraft. Und darum habe ich immer Freude, wenn meine Kinder, ganz oft sage ich das, wenn sie beten für die Predigt von mir. Ich frage es manchmal auch, könntest du bitte beten? Weil ich glaube einfach, es hat eine besondere Kraft. Und Kinder, das dürfen ihr wissen. Es ist mega, wenn ihr betet, auch gerade für eure Eltern und vielleicht auch für die Spendli. Ich habe manchmal, bin ich fast ein bisschen neidisch, weil ich das Gefühl habe, Gott hört noch mehr auf euer Gebet als auf die Erwachsenengebet und nützt das aus. Es ist mega etwas Tolles, ganz ernsthaft zu beten. Genau. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, wo ich gewesen bin. Ja, nämlich, dass wir jetzt Jesus unsere Anliegen geben können. Wenn dich etwas belastet, dann darfst du ihm sagen. Wenn du einen Wunsch hast im Herz, du darfst ihm sagen. Aber natürlich, Gott ist kein Gebetswunschautomat. Oder so ein Automat, da lässt man oben so das Anliegen, den Wunsch, klickst rein und unten kommt das Ergebnis raus. Ah, wunderbar, wieder ein neues Velo bekommen oder was es dann auch ist. Also das, Gott meint das nicht, sondern er gibt uns wirklich das, was wir wirklich brauchen. Das weiß er am besten. Und so war also dann Hanna im Vorhof vom Tempel und hat gebetet. Und dann ist der Eli, der Hohepriester, hat plötzlich so gemerkt, die Frau ist jetzt schon eine Zeit lang dort, oder? Und er hat gemerkt, dass die Frau das Maul bewegt, aber gar nichts sagt. Weil früher ist es so gewesen, die haben immer laut gebetet. Und jetzt hat er gedacht, ja, mit dieser Frau stimmt etwas nicht. Zuerst ist er geguckt dort am Türpfosten und dann ist er dann aufgestanden, hat geschaut und dachte, also komisch. Und plötzlich hat er eine Idee gehabt, die ist betrunken. Die hat zu viel Wein gehabt. Die kommt nicht mehr raus und findet das Wort nicht mehr. Und dann hat es ihm etwas gegeben, oder? Ist angegangen zu der Frau. Frau, was machst du da? Hast du zu viel Wein? Nein, also, hast du deinen Rausch? Kannst du nicht mehr anders ausschlafen oder ausreden oder was auch immer? Das geht nicht. Stell dir das mal vor, die Hanna. Jetzt geht es dir so schlecht und jetzt kommt noch der Hohepriester, der Höchste da quasi gerade noch, oder? Und trampelt ihr auf den Füßen rum. Die arme Hanna. Dabei hat sie so gut gemacht. Und Hanna hat jetzt allen Grund gehabt, um mit giftigen Worten umzugehen. Da hätte sicher ein paar Worte gegeben, die sie können sagen. Aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen, sondern sie hat dann am Eli ihre Not erklärt. Und hat gesagt, warum sie da so schlecht geht, was sie da macht. Und der Eli hat das verstanden. Und sie hat dem Leid da, am Eli, die Frau. Und dann hat er ihr Anliegen genommen und hat es zu seinem Anliegen gemacht und hat gesagt, Frau, gang in Frieden. Der Gott von Israel wird deine Bitte erfüllen, wo du von ihm erbeten hast. Der Gott von Israel wird deine Bitte erfüllen. Und Hanna, das hat ihr irgendwo wie Stärke gegeben und Trost. Obwohl, sonst hat sich noch nichts verändert. Und ob es wirklich so ist, hat sie auch nicht genau können wissen. Aber es heisst dann in der Bibel, sie ist dann gegangen, hat gegessen und hat nicht mehr so ein trauriges Gesicht gehabt. Also die Zusage vom Eli hat ihr Mut gegeben. Obwohl der Eli zuerst wie ein Elefant im Porzellanladen auftreten ist, gegenüber der Hanna. Gell, das ist nicht so angenehm. Aber trotzdem hat er der Hanna geholfen. Er hat ihr geholfen. Und wie hat es dann angefangen mit was? Es hat angefangen, er hat Hanna beachtet. Er hat sie beachtet, er hat sie gesehen. Und ich glaube, das können wir vom Eli lernen. Dass wir auf andere aufschauen. Auch in der Gemeinde. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo man die anderen beachtet und sieht, wenn es ihnen schlecht geht. Und auch sie fragt, vielleicht auf sie zugehen. Und es ist so wertvoll, wenn man vielleicht auch für jemanden beten kann. In so einer Situation. Wie bin ich schon getröstet worden, weil Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, du, geht es dir nicht so gut. Die haben mir das angesehen. Ich habe mir nicht unbedingt Mühe gegeben, dass man es mir angesehen. Und irgendwo habe ich es erzählt. Vorher hätte ich mich nicht dafür gehabt, jetzt einfach das gerade so sagen. Es muss ja manchmal auch passen vom Rahmen her. Und das hat mich schon fest geröstet, weil Leute es gemacht haben. Und ich finde es so schön, wenn wir füreinander auch so probieren, da zu sein und uns beachten. Und ich schaue, wie schaut er heute echt rein? Oder nicht nur so husch drüber fliegen, sondern ein bisschen tiefer gehen. Und ich finde, das könnt ihr auch schon. Und zwar manchmal noch besser als gerade wir Erwachsenen, weil ihr sind ja auf der gleichen Höhe voneinander, oder? Dann sieht man es noch ein bisschen besser, wie die Augen aussehen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das auch probiert. Es kann einem ganz fest stärken. Und dann ist der Elkana und seine Familie wieder heimgekehrt auf Rama. Und was ist passiert? Ich habe es heute noch mal nachgelesen. Tatsächlich, Tanna ist schwanger geworden. Gott hat ihr Gebet erhört. Und nach 9 Monaten hat sie einen gesunden Bub auf die Welt gebracht. Und so, wie sie sich gewünscht hätte. Und sie hat ihm den Namen Samuel gegeben. Das heisst, von Gott erhört. Und sie hat Freude gehabt. Und es war ein riesen Fest gewesen. Endlich. Und wir hoffen jetzt, dass Penina sich auch gefreut hat, dass sie nicht noch irgendwo noch ein Problem hatte mit dem. Das wissen wir aber nicht. Und dann, nach 12 Monaten, dann ist es dann gegangen, dass wieder der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Elkana seine Sachen gepackt hat und zu seiner Familie gesagt hat, so, es ist wieder Zeit, wir gehen auf Silo, wir wollen Gott begegnen, wir wollen ihm Opfer bringen. Und was hat Hannah gemacht? Sie hat gesagt, sie möchte daheim bleiben mit dem Samuel. Sie hat gesagt, sobald der Bub, da wollte ich ihn nicht mehr stillen und er schon ein bisschen selbstständiger ist, werde ich ihn mitnehmen ins Heiligtum und dann soll er immer dort bleiben. Aber bevor es so weit ist, hat sie wollen ihn vorbereiten auf das. Und sie hat ihn für den Dienst, den er jetzt machen soll, hat sie ihn vorbereitet. Und wie hat sie das gemacht? Ich meine, wie würden wir das machen? Ich denke, wir würden und wir müssten an dem Samuel zuerst einmal erklären, wer eigentlich Gott ist. Und ich würde wahrscheinlich anfangen mit zu sagen, du, schau mal die Welt an. Schau mal die riesigen Bäume, die Mammutbäume und schau alles gewaltig groß, das Meer und alles. Das hat Gott gemacht. Gott ist mächtig. Er ist der Schöpfer von dem Himmel und von der Erde. Das ist Gott. Und das hat Tanna auch gemacht. Sie hat ihm erklärt, wer Gott ist. Und dann hat sie ihm erklärt, dass der gewaltig große Gott sich auf dieser Welt ein einziges Volk ausgesucht hat. Ein besonderes Volk. Wisst ihr, welches Volk das ist? Timon. Genau. Israel hat sich ausgesucht und gesagt, das ist mein Volk, quasi meine Stellvertreter auf dieser Welt. Und dann ist das Beste. Er konnte Tanna sagen, und du, Samuel, und weißt was? Du gehörst zu dem Volk. Du bist einer von den wenigen auf dieser ganzen Welt, der zu dem Volk gehört, wo Gott ausgesucht hat. Und dann hat sie ihm die grossen Taten von Gott erzählt. Du hattest ja viel zu tun gehabt. Im Alten Testament hat es ja so viel ist da passiert. Sie hat wahrscheinlich erzählt, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Die 10 Plagen, die Gott geschickt hat. Und sie hat ihm erzählt, wie dann Gott sein Volk durch die Wüste durch, über 40 Jahre lang, ins Land Kanaan geführt hat. Sie hat ihm wahrscheinlich auch erzählt, wie die Mauern umgekehrt sind bei Jericho. Wie das passiert ist, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Und sie hat erzählt, wie Gott dann sein Volk beschützt hat und bewahrt und versorgt hat, auch in der Wüste. Und ich glaube, der Samuel, der hat so Ohren gemacht und hat gedacht, wow, und zu so einem Gott darf ich gehören. Und hat so richtig eine Freude bekommen an Gott, denke ich. Und hat sich dem Gott geöffnet und hat ihm angefangen zu vertrauen. Aber dann ist noch etwas gekommen, etwas ganz Spezielles, wo Tanna am Samuel ganz bestimmt auch gesagt hat, nämlich, dass es die Lebensaufgabe ist vom Samuel, sich in Dienst von dem Gott zu stellen. Und dass seine Aufgabe so aussieht, er soll dem Volk Israel helfen, so zu leben, wie es Gott will. Und vielleicht hat er zuerst gedacht, oh nein, ich kleine Stunke, was, ich soll das machen? Aber dann hat sie ihn wahrscheinlich auch getröstet, damit du hast so einen gewaltigen Gott, oder? Und der kann dich brauchen. Und ich glaube, dass das am Samuel auch viel Wert gegeben hat, dass er plötzlich gemerkt hat, hey, das ist wirklich eine Aufgabe, wo ich vorbereitet werde darauf. Ich habe das Gefühl, an diesen Punkten können wir Eltern uns heute immer noch orientieren, was wichtig ist in der Erziehung. Weil das soll auch unser Ziel sein, in unseren Kindern den Wunsch zu wecken, am neutestamentlichen Volk Gottes zu dienen. Was ist denn das neutestamentliche Volk Gottes? Elian, weißt du das? Christen, genau. Oder Gemeinde, kann man auch sagen. Und das ist eigentlich das, wo wir unseren Kindern sollten aufzeigen, dass das entscheidend ist, wie Hanna am Samuel aufgezeigt hat. Und darum muss es eigentlich für die Eltern etwas zentral sein, dass die Gemeinde im Mittelpunkt steht in ihrem Leben. Wie sollen wir denn sonst den Kindern zeigen, dass die Gemeinde wichtig ist? Und für uns ist zum Beispiel klar, dass wir am Sonntagmorgen, also wir gehen in den Gottesdienst. Das ist noch praktisch, weil ich dann meistens predige. Aber auch sonst, wenn ich in der Ferien, wenn wir irgendwo sind, wenn es eine Gemeinde hat, dort, wir gehen in den Gottesdienst. Wie sollen wir den Kindern zeigen, dass die Gemeinde wichtig ist, wenn wir uns verhandeln? Ja, sollen wir heute echt lieber dort oder da, wenn wir in die Gemeinde. Und darum, ich glaube, Kinder sehen nie nichts Besseres daran, was die Gemeinde wichtig ist, als dass Erwachsene, die Eltern, die es streng haben im Alltag, dass die bereit sind, ihre freie Zeit zu brauchen für die Gemeinde. Dass die Sitzungen gehen, dass sie sich vorbereiten, dass sie üben daheim, Musikinstrumente üben und so weiter. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das den Kindern auch so zeigen. Und Kinder, die Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, wo man am Sonntagmorgen gehen kann, wo man möchte, sondern die Gemeinde ist das Wichtigste für Gott in dieser Welt. Das Wichtigste für Gott in dieser Welt. Und darum lohnt es sich ja mega fest, sich da drin zu investieren. Und Gott, der hat auch Gott für euch einen Lebensplan. Für uns alle hat er einen Plan von unserem Leben. Was soll werden, was müssen wir lernen, wo wir wohnen sollen. Er hat einen Plan. Und wenn wir mit ihm leben, dann wird er uns den Plan immer mehr auch zeigen. Und das wird für uns echt dann extrem gut werden. Und der Gott ist Mensch geworden in Jesus und will uns zurückführen zu Gott selber. Und wenn wir das uns führen lassen zu Gott, dann gehören wir zum neutestamentlichen Volk von Gott. Und so können wir dann auch für den Gott etwas bewegen. Und auch ihr Kind. Ihr könnt jetzt schon etwas bewegen für Gott. Wie es der Samuel gemacht hat. Der hat schon als kleines Kind angefangen. Und wir sollten in unseren Kindern den Mut wecken und sich, dass sie etwas Grosses bewegen können. Wenn wir immer gerade abklemmen, wenn sie etwas in Idee haben, das ist nicht gut. Auch wenn vielleicht denken, ja, ist jetzt vielleicht nicht so, es klappt vielleicht nicht. Aber nicht schnell gerade abklemmen. Also bevor es irgendwo zum ersten Stock auskumpelt, muss man dann schon vielleicht einschreiten. Aber einfach, ja, nicht schnell. Genau. Und dann ist bei der Hanna dann letztlich doch der grosse Moment gekommen, wo sie mit dem Samuel zum Tempel gegangen ist und ihn gebracht hat. Es heisst, er war dann entwöhnt gewesen. Jetzt ist ein die Frage, ja, was hat das bedeutet vom Alter her? Es gibt Ausleger, die sagen, dass auch die Kleinkindphase durch war. Es heisst nämlich dann auch im ersten Kapitel vom 1. Samuel-Buch auch, dass er dann dient hat, Samuel. Also, es gibt Ausleger, die sagen, das war vielleicht etwa 7 gewesen. Dass er schon selbstständig war, hat sie ihn wirklich selbstständig anlegen können, wenn es das schon hat überhaupt. Genau. Und Gott hat jetzt ja der Hanna den Sohn geschenkt, wo sie darum gebeten hat. Und jetzt hat Hanna die Gabe zurückgeschenkt. Sie hat es wieder zurückgegeben. Und ich glaube, dass das eine der grössten Chancen ist, dass Gott unsere Gebete hört, wenn wir so beten, dass nicht einfach wir Endstation sind bei den Gebeten, sondern dass eigentlich die Gebetsanliegen dann wie weitergehen. Oder dass wir etwas beten, das dann auch zu anderen, zugunsten von anderen ist. Müssen wir mal probieren. Das könnte sein, dass das dann noch recht wirkungsvoll ist. Aber wie muss das echt schwer gewesen sein für die Hanna? Ihren geliebten Sohn abzugeben. Und das ist schon etwas, wo ich schon auch manchmal denke, uiuiui, klar, im Alten Testament sind die viel zäher und reicher als wir. Wir sind ja sanfte Huscheli vergleichsweise in unserer Gesellschaft. Das musst du auch ein bisschen sehen. Aber trotzdem, das ist ja wirklich schwer gewesen. Man muss aber auch sehen, dass ihr dann Gott hat der Hanna nochmal 3 Söhne und 2 Töchter geschenkt dazu. Aber das ist schwer am Älteren sein. Weil bei allen Eltern kommt der Tag, wo sie ihre Kinder loslassen müssen. Meistens nicht schon mit 7. Aber das ist nicht leicht. Weil Mütter investieren ihre Kraft in etwas, also ein Kind, das sich von ihnen wegbewegt. Das ist ja schon enorm eigentlich, oder? Meistens investiert man doch etwas und dann will man es horten und etwas aufbauen. Und das bewegt sich weg. Wir erziehen unsere Kinder von uns weg. Aber wenn ich jetzt sehe, wie viele Kinder, gerade auch in unserer Gemeinde, was aus ihnen geworden ist, wie sie selbstständig sind, wie sie Verantwortung übernehmen, wie sie heiraten und einfach den Platz ausfüllen in der Gesellschaft und in der Gemeinde, ich muss sagen, das bewegt mich. Ich finde das immer etwas ganz Besonderes. Weil ich merke, hey, wie die Jungen jetzt nachkommen. Und die machen das nicht, weil die Eltern das gesagt haben, sie müssen es machen, sondern weil sie es selber wollen. Und das wünsche ich mir auch, habe ich es für meine eigenen Kinder. Ich denke, wow, wenn es dann einmal so dürfte sein, das wäre schon mega, das ist auch schön. Und wenn wir die Geschichte von Samuel anschauen, dann können wir eigentlich nur staunen. Weil Samuel ist ein riesen Segen geworden für sein Land. Weil man sieht auch, die Söhne vom Eli, vom Priester Eli, die sind abgefallen von Gott. Und der Samuel war dann der, der das ganze Schiff wieder aufgerissen hat. Unter ihm hat sich das Volk vom Götzendienst abgewendet. Er hat die Könige Saul und David ganz fest geprägt. Und er war wirklich ein grosses Licht im Land. Und hinter dem Samuel ist Hanna gestanden, seine Mutter. Und heute ist es auch noch so. Wo wir gestandene Männer sind, wo immer, ob es im Fernsehen ist oder irgendwo, wo man denkt, wow, der kann gut reden, der hat es im Griff. Wer ist hinter diesen Männern und Frauen, die so gut dastehen, wer ist hinter denen gestanden? Das waren ihre Mütter. Wer hat entscheidend geholfen für die Entwicklung? Das waren die Mütter. Wer hat sich in unermüdlichem und oft auch undankbarem Einsatz in die Kinder investiert? Mütter. Und wer hat immer und wieder geholfen? Wer hat 100-mal das Gleiche gesagt? 1000-mal das Gleiche gesagt im Verlauf über Jahre? Wer ist das gewesen? Das sind Mütter. Mütter haben ganz einen entscheidenden Anteil hinter dem, was aus Menschen wird. Und auch hinter all den Menschen, die im Reich Gottes etwas bewegen, stehen Mütter, die sich von Gott haben brauchen. Ich bin überzeugt, dass wir Mütter in unserer Gesellschaft viel zu wenig gewichtet. Sie sind viel wichtiger, als man in der Gesellschaft sagt und meint. Sie leisten einen viel grösseren Beitrag, auch für das, was sie tun. Sie legen quasi das Fundament in diesen Persönlichkeiten, in den Menschen. Und je mehr Mütter die Aufgabe wahrnehmen oder würden wahrnehmen, desto stabiler würde unsere Gesellschaft. Und weil es die Entwicklung in die andere Richtung geht, darum wird unsere Gesellschaft instabiler. Und wenn ich jetzt irgendwie König in der Schweiz wäre, also ich könnte sagen, ich würde einiges ändern. Probieren, ist ja mal nicht so einfach. Aber ich glaube auch, die Schweiz würde sich selber auch einen Gefallen machen. Wenn das biblische Familienbild mehr würde gestärkt werden, dann hätten wir auch weniger dann irgendeine soziale Massnahmen, Wiedereingliederung oder eine Spezialmassnahme in den Schulen und so. Einfach weil dort Kinder stabiler würden. Und das ist kein Vorwurf von Kindern, überhaupt nicht. Und auch nicht unbedingt an die Eltern, weil es ist ja unsere Prägung. Oder? Wir geben uns das selber. Liebe Kind, darum, auch wenn ihr es nicht immer könnt glauben, aber eure Mami und euer Papi, die meinen es gut mit euch. Sie wollen euch zu stabilen Persönlichkeiten machen, wo man etwas bewegen kann. Und darum muss man manchmal ein bisschen beissen. Wenn immer alles gerade serviert wird, dann kann man nicht lernen beissen. Und dann wird man ein Schlabbi. Und darum, aber die Eltern meinen es gut. Und liebe Mütter, ich möchte euch von ganzem Herzen Danke sagen für alle Investitionen in eure Kinder. Für alles, was ihr manchmal einfach zu wenig verdankt werdet und zu wenig wertschätzt werdet. Es ist so wichtig, was ihr macht. Und ich möchte den Eltern, den Müttern Danke sagen, die Kinder schon durch haben, die schon draußen sind und die wir jetzt schon merken und sehen, wie sie die Verantwortung wahrnehmen und tragen. Ich möchte aber auch den Eltern Danke sagen, den Müttern speziell, die noch voll drin sind in der Kleinkinderphase, in der Teenagerphase. Danke vielmal. Ihr tut einen grossen Dienst für die Gesellschaft, aber auch für unsere Gemeinde. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft. Und es ist auch gut, wenn die älteren Frauen, die schon ein bisschen draussen haben, die mit den kleineren Kindern noch ein bisschen ermutigen. Weil manchmal sehen wir wirklich nur noch die Zimmerdecke. Und ja, das wäre auch gut. Es gibt doch so Ermutigerinnen, und ja, die haben es eben schon hinter sich und die können sagen, hey, das kommt gut. Das kommt gut. Wenn ich das sage, ja, bla bla, oder? Das müssen andere sagen. weil die können, die sind, haben Vollmacht in dem Sinne, weil die haben es erlebt und die können einem wirklich auch Mut machen. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch auch, dass ihr die Frucht von eurer Arbeit auch selber könnt erleben könnt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals. Danke vielmals für alle Mütter. Danke vielmals, dass du sie wertschätzt und dass sie für dich mega wichtig sind. Und hilf doch, dass sie für uns, auch für unsere Gesellschaft, aber auch der Gemeinde, wieder noch wichtiger werden, so wie sie nämlich auch sind. Und gib ihnen bitte Kraft, Herr Jesus, und gib ihnen einen Weitblick und hilf du uns als Eltern auch, gerade wie Hanna ihre Sammel vorbereitet hat, dass wir das auch bewusst sehen, dass wir vorausblicken, dass wir sehen, wie, wo wollen wir unsere Kinder anführen, und das ist dazu nötig. Danke vielmals, dass du da das Entscheidende machst und du unsere Kinder ganz fest segnen und beschützen. Danke vielmals. Amen.